Happy New Year zusammen. Hallo und herzlich willkommen beim Trail Rookies Podcast zur Episode 58. Herzlich willkommen, Chris.
Dankeschön. Willkommen im neuen Jahr 2025. Der Kater ist noch da. Einige sind wahrscheinlich noch gar nicht ins Bett gegangen. Mhm. Andere sind schon wieder wach, um ihren Longrun zu machen. Die ganz harten unter uns. Andere kommen vielleicht gerade ins Ziel, Christian.
Warum schaust du mich so an?
Weil ich keinen Neujahresmarathon laufe. Es ist 5 Uhr morgens, 2025, erste Podcast-Episode im neuen Jahr ist raus.
Und ich hoffe, dass ich jetzt schon im Bett liege und schlafe.
Ja, mit Rückfahrt von da noch ein bisschen feiern im Ziel. Ja. Könnte knapp werden, ne? Bin gespannt. Werden, ne? Vielleicht bist du der erste offizielle Hörer von der Episode dann auf der Heimfahrt im Auto.
Das haben wir auch schon gedacht.
Weil so pushen wir unsere Folgen immer hoch, ja, indem wir sie selber 10-mal hören.
Wäre noch cool. Ich könnte es zu Hause runterladen, ich könnte es im Auto runterladen. Hätten wir schon 2.
Ja. Ja,
perfekt. Und
schau.
Du noch einmal, hätten wir schon 3 Hörer.
Genau, genau.
Aber so ein paar mehr haben wir ja trotzdem.
Ne? Ja, hey Mann, was war das für ein Jahr 2024? Hm?
Oh ja, viel passiert.
Viel passiert, haben wir viel erlebt. Und das ist heute auch ein Stück weit Teil unserer Episode. Christian, gib uns doch mal einen Überblick, was heute ansteht.
Genau, was haben wir denn heute vor? Wir werden natürlich über unser Training sprechen, wie gewohnt. Dann der große Block wird eigentlich einnehmen unser Jahresrückblick für 2024. Da haben wir uns ein paar Sachen für euch überlegt, die vielleicht interessant sein könnten für uns allemal. Und wir werden noch mit dem Trail Rookies einmal eins wie gewohnt abschließen. Und bevor wir da aber richtig einsteigen, haben wir noch etwas klarzustellen, Chris. Hm?
Genau.
Und das möchte man doch gleich mal vorziehen, nämlich, magst du gerade einsteigen?
Ja, gerne. Also es geht um das Thema Höhenangst, Schwerpunktthema, welches wir in der Episode 57 besprochen hatten. Und wir haben im Nachgang dazu einige Feedbacks bekommen, viele positive Feedbacks, da möchten wir uns auch gerne bedanken für, aber auch kritisches Feedback. Und das ist auch immer wichtig zu erwähnen, und das möchten wir nicht unter den Teppich kehren, sondern wir möchten euch da draußen auch ja auffordern, motivieren. Wenn ihr mal nicht zufrieden seid, dann sagt uns das bitte, weil das hilft uns natürlich auch ein Stück weit zu spüren, wie Dinge ankommen, ob es irgendwo vielleicht Missverständnisse gibt, und hilft uns auch, Dinge vielleicht ein Stück sensibilisierter anzugehen. Und in dem Fall haben wir eben Feedback zu dem Thema Höhenangst bekommen. Konkret ging es so ein bisschen darum, dass wir uns an dem Punkt, ist Höhenangst eine Krankheit, ja oder nein, so ein Stück weit zweierlei Meinungen waren und da vielleicht das Gefühl gegeben haben, nicht gut vorbereitet gewesen zu sein. Und darauf möchte man nochmal ganz kurz eingehen. Mhm. Christian, ne?
Genau, weil es ich glaube, es war ja der Disput zwischen uns, wo wir gesagt haben, oder wo ich gesagt habe, Höhenangst ist keine Krankheit. Und ich weiß gar nicht, ob ich es so klar gesagt habe. Mhm. Und du aber gesagt hast, ja, es ist eine Krankheit. Die Diskussion ist daraus entstanden. Wir haben natürlich unterschiedliche Quellen herangezogen für die Vorbereitung, für dieses Thema. Und die Quellen, die ich gefunden habe, die haben tatsächlich auch es so ausgedrückt, dass Höhenangst keine Krankheit wäre, aber sehr wohl eine Phobie. Und das sollte wiederum nicht dazu führen, dass die Höhenangst an sich herabgespielt wird als eigenständige, naja, nennen wir es jetzt mal Krankheit, oder? Sondern tatsächlich als etwas, was absolut ernst zu nehmen ist und was auch überhaupt nicht unterschätzt werden sollte. Also die Absicht von uns oder von mir jetzt speziell war nicht, das herunterzuspielen und zu sagen, Nee, ist gar nicht so schlimm, vergiss es, sondern es ist tatsächlich sehr ernst zu nehmen. Und wenn, dann war es hier einfach eine Begriffdefinition, ob Krankheit oder Phobie. Aber ich denke, du hast ja, vielleicht magst du auch nochmal kurz dazu was sagen, du hast ja auch nochmal Quellen gefragt.
Ja, also will gar nicht so sehr jetzt ins Detail gehen. Ich glaube, wichtig ist, Höhenangst ist ernst.
Absolut.
Und muss man ernst nehmen. Und unsere Intention war, einmal aus eigener Erfahrung zu sprechen, nämlich Christian, der selber sich geoutet hat und gesagt hat, ja, ich bin davon auch betroffen und habe da meine Erlebnisse gehabt und habe aber auch schon Verbesserungen im Umgang mit seiner persönlichen Höhenangst erzielen können, aus diversen Recherchen. Und unsere Intention war, euch Hoffnung zu machen, euch auch Tipps an die Hand zu geben, euch auch zu sagen, hey, ihr seid da nicht allein. Zweifelt da nicht an euch, sondern es betrifft auch andere Menschen. Und nehmt euch im Zweifel wirklich Hilfe. Sei es, geht zu einem Therapeuten, geht zu einem Arzt, wenn ihr alleine eben nicht mit den Tipps zurechtkommt.
Und was mir auch nochmal ganz, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang ist, bitte nehmt das auch ernst, wenn jemand auf euch zukommt und sagt, er hat Höhenangst. Wenn ihr mit jemandem unterwegs seid, in der Gruppe, zu zweit, wie auch immer, und der oder diejenige zu euch kommt und sagt, ich kann da nicht weiter, ich habe Höhenangst, das ist für mich nicht machbar. Nehmt das bitte ernst, da können sehr gefährliche Situationen daraus entstehen. Das war so die Quintessenz, denke ich.
Genau.
Dessen, ich glaub, was wir noch sagen wollten.
Damit können wir es, glaube ich, auch wieder abschließen. Mhm. Mehr dazu in unserer Episode 57, wer noch nicht gehört hat oder reinhören möchte. Und dann kommen wir zum Trainingsupdate, Christian.
Trainingsupdate, richtig, ja.
Direkt mal loslegen.
Kann ich machen.
Was letzte hast du Woche, so die letzten zwei Wochen gemacht?
Die letzte Woche hatte ich eine Ruhewoche. Zwangsläufig.
Also nicht geplant, sondern?
Nee, überhaupt nicht geplant. Es war überhaupt nicht in meinem Plan. Die letzte Woche eigentlich wollte ich wirklich die letzte Woche noch trainieren, gerade im Hinblick natürlich auf den Neujahresmarathon. Und dann eher so die Tage davor mich schonen. Was aber zwangsläufig jetzt passiert ist, ist, dass ich mir genau am Weihnachtstage eine Erkältung eingefangen habe und dann am 24. und 25. eigentlich mehr oder weniger auf der Couch dick eingepackt verbracht habe. War nicht so besonders schlimm, aber war jedenfalls genug, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich etwas weniger.
Also
beziehungsweise gar nichts.
Hast quasi jetzt getapert vor dem Neujahrsmarathon.
Genau. Unfreiwillig hart getapert, aber immerhin. Und weil dann ja noch so schönes Wetter war und mir es dann besser ging, sind wir dann am zweiten Weihnachtsfeiertag noch Skifahren gegangen. Also so, das habe ich dann auch als Ausgleichstraining genommen. Zumindest mal für die Psyche.
Für die Psyche, ja. Das glaube ich. Schön. Und die Woche davor? Das ist ja jetzt schon die zweite Woche gewesen quasi. Genau. Quasi die jetzt abgeschlossene Woche. Und die davor warst du aber noch fit, oder?
Ja, da war ich noch fit und dann da ging eigentlich alles nach Plan. Also normale Vorbereitungsperiode im Moment für die kommende Zeit.
Genau. Ja, aber erzähl doch mal. Genau. Also, was hast du gemacht?
Jetzt willst du es aber genau
wissen. Ja, nicht ich. Ich weiß es ja wahrscheinlich sogar, aber unsere Hörer. Ne? Also, was heißt Vorbereitungsperiode für was kommende und was hast du gemacht?
Also, Vorbereitungsperiode heißt konkret, dass ich jetzt die Grundlagen lege, oder? Für die kommenden Läufe. Ich habe ja einiges noch geplant in diesem Jahr und im Sinne der, wie ich es ja schon mal erwähnt habe, dass ich mich mehr strukturiere und jetzt mehr in das Training an sich gehe, zurückgeplant von den einzelnen Wettkämpfen, also konkret jetzt dem Lake Zürich und dem Eiger Ultra und demzufolge bin ich eben gerade in der Grundlagenbildung, wo ich ich glaube, wir waren sogar an diesem Freitag noch zusammen unterwegs, wo wir die Intervalle gemacht haben, oder?
Ja, korrekt.
Wo ich 1 bis 2 Intervalleinheiten pro Woche mache plus Grundlagen in Zone 2. Also ganz normale Trainingsläufe, so im Bereich 60 bis 90 Minuten, auf den Trails allerdings. Ja.
Super. Gut. Und jetzt sagst du, du hast noch einiges geplant dieses Jahr. Also du meinst dann für nächstes Jahr geplant? Oder steht noch heute Morgen, ja, übermorgen
das,
was
das
an?
Das ist immer.
Ich habe jetzt kurz gezuckt. Ja, oh, was weiß ich da noch nicht? Wir haben jetzt heute den.
Ja.
Was haben wir heute?
Heute haben wir den ersten.
Quasi, wenn wir rauskommen, ja. Aufnehmen schon mal ein bisschen davor. Aber okay, nee, aber das nächste, was ansteht, ist der Neujahrsmarathon.
Ne? Ist der Neujahrsmarathon und dann der Crux sicherlich. Mhm. Da habe ich mich jetzt definitiv angemeldet. Mhm. Ich glaube, den willst du ja, glaube ich, auch laufen.
Oder? Absolut, ja. Das ist für dich Programm.
Das heißt, da werden wir uns dann sehen, wenn ihr da auch teilnehmt. Ich habe schon einige Anfragen bekommen, interessanterweise. Was für mich so ein Vorbereitungswettkampf dann sein wird für den Lake Zürich, so wie letztes Jahr, so wie ich das letztes Jahr schon gemacht habe, hat eigentlich ganz gut geklappt, um die Form ein bisschen abzuchecken, wo ich denn stehe, wo ich mich bewege und wie es denn so zu erwarten wäre. Ja, und dann als Hauptwettkampf sicherlich der Eiger Ultra dieses Jahr, wo dann der hoffentlich besser läuft als letztes Jahr. Jetzt komme ich total durcheinander mit den Jahren.
Naja, es ist auch schwer so am Jahreswechsel. Zum Neujahrsmarathon kommen wir, glaube ich, gleich nochmal. Müssen wir gleich nochmal ein bisschen kurz drüber sprechen. Vielleicht kurz zu mir, was bei mir so lief die letzten 2 Wochen. Ich bin vor 2 Wochen, also quasi die Woche, in der du noch fit warst, habe ich mein Training eigentlich wie geplant durchgezogen. Auch hier der Fokus, jetzt Wettkampf unspezifisch zu trainieren. Ich bin jetzt weniger dabei, Grundlagen zu schaffen. Bei mir geht es jetzt so um Lauftechnik, um Tempo, um Verbesserungen an der Laktatschwelle herbeizuführen, so Threshold-Läufe. Und deswegen nutze ich hier momentan so eine Woche von 2 bis, ich sage jetzt bewusst 2,5 intensiven Einheiten. Und der Rest ist so im Zone-2-Kontext. Und ich teile die inzwischen schon auf, dass ich einen Teil der intensiven Einheiten auf dem Rad mache oder auf meiner Rolle. Einfach, weil ich gemerkt habe, so ganz intensive Läufe sind halt dann doch schnell belastend für Gelenke und Muskulatur. Und zum Beispiel die Bergintervalle mache ich aktuell auf der Rolle, indem ich da 5x12 Minuten Intervalle an der FTP mache, also Functional Threshold Power mache. Das ist quasi das Pendant zur Laktatschwelle beim Laufen. Und dann die halbe harte Einheit, sage ich mal. Ich bezeichne sie mal als halbe Einheit, obwohl es ja schon anstrengend ist. Das sind so Running Hill Sprints, wo ich mir einen sehr steilen, gut laufbaren Steigung bei uns aussuche in der Stadt. Und das geht so zum Schloss Lenzburg hoch. Und da renne ich dann oder sprinte ich 20 Sekunden, als wenn es um mein Leben ginge, den Berg nach oben. Wirklich all out. Da ist keine Kraft mehr übrig nach 20 Sekunden. Und dann gehe ich den Berg wieder ganz locker runter, so 1 bis 2 Minuten und dann die nächste. Und das mache ich so 10 Mal. Und das ist zwar in den 20 Sekunden super anstrengend, aber overall fühlt sich das Training gar nicht so anstrengend an, weil du halt nur 20 Sekunden super harte Belastung hast und dann wieder 2 Minuten locker und dann hast du 10 Minuten auslaufen. Aber das ist nochmal so, aktiviert auch so die schnellen Muscle Fibers und sowas, und das ist eigentlich eine recht spannende abwechselnde Übung.
Also das ist auch das Ziel von dem Training dann bei dir.
Genau. Und dann habe ich nochmal die wir am Freitag gemeinsam gemacht hatten, eben vor 2 Wochen auf der Bahn. Da bin ich 10x4 Minuten gelaufen. Und du hast, glaube ich, dasselbe gemacht, ne?
Ich habe das gleiche gemacht, genau. Einmal 10x5 Minuten oder einmal 5 Minuten.
Genau. Ja, wer die Uhr beherrschen kann, ist klar im Vorteil. Ne? Ich habe mich schon gewundert, weil wir sind ja zum selben Zeitpunkt gestartet.
Ja.
Und klar, wir haben unterschiedliches Tempo bei den Intervallen drauf. Aber eigentlich sollte ja der Zeitpunkt, in dem wir ins Traben gehen und in dem wir wieder lossprinten, immer derselbe sein. Weil die Minuten ändern sich ja nicht. Und ich merkte plötzlich, der Christian rennt aber immer noch. Und dann habe ich mich schon irgendwann gewundert. Dann wurden dann aus den 4-5 Minuten Intervalle. Okay.
Es war Gott sei Dank so in der Mitte, so kann man da eigentlich sagen, das war noch so die Mehrbelastung in der Halbzeit.
Okay. Der sogenannte Negativ-Split bei den Intervallen. Ja, genau, war
vollkommen geplant von Anfang an.
So. Alles klar. Ja, du hast ja nochmal ein i-Tüpfelchen draufgesetzt.
Ja, genau.
Hast du gelernt bei deiner Trainerausbildung. Ja, genau. Da kommen die Geheimnisse jetzt raus. Nein, auf jeden Fall, das ist ja fester Bestandteil. Das sind dann quasi die 3 Intensiven, die Hillsprints, die 5x12 Minuten auf dem Rad in der niedrigen Kadenz und eben die 10x4 Minuten auf der Bahn. Immer so an der Laktatschwelle. Das Spannende daran ist jetzt, so 10x4 Minuten klingt es vielleicht, ja gut, klingt schon hart, aber das richtig Harte da drin ist, dass ich nur eine Minute Pause habe dazwischen. Und das ist wirklich nur eine Minute Pause und die gehe ich nicht, sondern die laufe ich im Recovery-Bereich. Das heißt, dein Puls geht auch irgendwann nicht mehr so weit runter.
Ja, du merkst halt einfach, dass die Fatigue mit dazukommt und dann einfach der Puls immer steigt.
Genau. Und deswegen umso wichtiger ist es bei den Einheiten auf die letzten, also die 10. Wiederholung, in demselben Tempo zu schaffen, wie du die erste geschafft hast. Klar, der Puls ist dann schon ein bisschen drüber, aber das ist so ein bisschen das Ziel. Also geht nicht ein, macht nicht die ersten 2-3 Intervalle super schnell und dann werdet immer langsamer, sondern haltet den Speed einigermaßen, wenn ihr das auch machen möchtet. Ja, und dann am Wochenende noch einen längeren Lauf, 1,5 Stunden, so in Zone 2, so ein bisschen bei uns durch die Wälder gelaufen. Und so auffüllermäßig während des Tages immer so 3-4 Krafttraining-Einheiten, die ich sogar noch einbaue gerade, für so Kraft in der Bewegungsmuskulatur, Core-Training. Ja, das ist so die Woche 1 gewesen. Mhm. Und jetzt die letzte Woche habe ich schon ein bisschen anpassen müssen auch, weil ich tatsächlich auch gemerkt habe, dass ich vielleicht eine ganz leichte Verletzung mir zugezogen habe. Da muss ich jetzt ein bisschen mal drauf hören. Ich habe wieder angefangen mit den Radintervallen, die 5x12 Minuten, das war alles gut. Dann habe ich ein lockeres Recovery-Läufchen gemacht. Dann habe ich nochmal die Hill-Sprints gemacht, wie gerade beschrieben, die 20 Sekunden. Ach, da muss ich noch eine Geschichte erzählen. Also,
okay.
Ich habe am Schloss Lenzburg geht's mal diesen richtig steilen Berg hoch, Asphalt. Das ist eine Straße, das ist noch so Wohngebiet. Tempo 30, aber da kann eigentlich immer nur ein Auto durch. Wenn da ein Auto unterkommt, ist recht eng. Und da sind so Straßenlaternen auch, die so natürlich an der Straße nach oben gehen. Und an einer Straßenlaterne stand ein Auto von unserem Lenzburger Energieversorger. Geparkt, hat so seine, wie nennt man diese, wenn du so einen Kran hinten drauf hast mit so einer Gondel drin, wo du dich so hochfahren kannst. Und dann,
also der ist eine Arbeitsbühne.
Ja, genau. Und dann sichern die das Auto ja immer, indem noch so an dem Auto so diese Stelzen rausgehen. Mhm. Ja, also, ja. Die dann so, dass das Auto richtig fixen Halt hat. Ne? Mhm. Und einer war in der Gondel drin und hat an einer Lampe oben gearbeitet. Mhm. Und ich mache mal einen Sprint hoch, lauf wieder runter und plötzlich höre ich hinter mir, denke mir, was ist das? Drehe mich um, sehe, wie dieses Auto ins Rutschen kommt.
Oh shit.
Der Typ oben in der Gondel drin hat sich festgehalten.
Oh nee.
Der andere Typ hat außen die Gondel irgendwie gesteuert, war keiner am Auto gesessen und das Auto war nicht richtig fest und es ist angefangen, den Hang rückwärts runter zu rutschen.
Oh.
Immer schneller. Und ich glaube, das ist ein 15% Hang. Also der ist super steil.
Super steil, ja.
Und ich bin dann schon auf Seite gegangen, weil ich dachte, das überrollt mich gleich. Mhm. Und dann ist es aber in einen angrenzenden Garten geknallt.
Oh mein Gott.
Wo aber lauter so Büsche waren an der Seite und eine andere Laterne mit einer Lampe dran. Und da ist es dann stehen geblieben. Die Lampe von der anderen Laterne ist oben abgebrochen, vor die Haustür des Hauses dann runtergeschleudert worden.
Oh wow.
Und der Typ war ein bisschen benommen in seiner Gondel. Ich bin dann direkt hin, hab gefragt, ob alles gut ist, aber war Gott sei Dank nur Sachschaden. Der Typ ist echt mit dem Schrecken davongekommen, aber das war eine Situation.
Das hätte dumm ausgehen können.
Ja, also wow. Also das war lebensgefährlich am Ende.
Oh wow.
Aber so, Klammer wieder zu, das war so mein Hillsprint-Erlebnis.
Das Highlight.
Ja, genau. Ja, aber ich habe dann aber die Woche gemerkt und ich glaube, es kam tatsächlich vom Krafttraining. Ich habe mal, und es kommt wieder der typische Anfängerfehler, wärmt euch auch auf, wenn ihr Krafttraining macht. Mhm. Mal nicht aufgewärmt und seitdem habe ich so ein leichtes Ziehen hinten im Oberschenkel rechts.
Ist das Ziehen, das du da bei den Intervallen schon gehabt hast?
Das hatte ich schon bei den Intervallen mal gemerkt, das ist so ein leichtes Ziehen. Es behindert mich, also ich konnte die Intervalle trotzdem ballern, aber es fühlt sich ja nicht ganz gesund an. Und jetzt habe ich für mich entschieden, der Schmerz ist seit einer Woche noch da, das scheint keine Verspannung oder Muskelkater zu sein. Hab gemerkt, beim Radfahren tangiert mich das überhaupt nicht.
Beim Laufen schon.
Und jetzt habe ich entschieden, dass ich so viel wie möglich auf dem Rad mache an intensiven Sachen. Also habe ich dann schon bin ich dann anstatt 10x4 Minuten auf die Bahn, habe ich die Woche 12x4 Minuten Intervalle gemacht, auf dem Rad, auf meiner Rolle. Gestern bin ich 2,5 Stunden mit dem Gravelbike durch den Aargau geballert, Solotouren bis Olten hinter, richtig schöne Tour gemacht, war zwar scheiße kalt.
Das glaube ich, ja.
Also ich bin danach angekommen und meine Fingerspitzen waren rot und meine Zehen waren alle rot.
Die Zehen sind
furchtbar. Alles andere war super. Aber ich habe jetzt gemerkt, wo muss ich noch investieren in der Jahreszeit? Es sind noch mal bessere Handschuhe und bessere Fußwärmer. Aber das ist jetzt so mein Fokus. Also ich werde jetzt mehr auf dem Rad jetzt erst nochmal machen, um so ein bisschen meinem Oberschenkel hinten ein bisschen Zeit zu geben. Ich habe auch das Krafttraining jetzt gerade mal eingestellt dort hinten. um einfach da dem die Ruhe zu geben. Weil es bringt ja nichts, da immer weiter drauf zu trainieren und es wird nicht besser.
Ja, absolut. Ja. Ich habe übrigens für die Zehen habe ich mir mal Heizsocken gekauft tatsächlich.
Okay.
Und habe gehofft, dass die das Problem beheben, aber auch das war nicht die Lösung.
Ja. Also. Ich muss jetzt mal schauen, was es da noch Gutes gibt. Ich habe so windabweisende Überzieher gehabt, die auch wasserdicht sind, aber die haben nur bis zu einem gewissen Grad geholfen. Ich brauche noch irgendwas Gefütterteres, irgendwas Wärmeres, weil die Kälte kommt da doch irgendwo ran dann mit der Zeit. Wobei ich muss sagen, ich habe es erst die letzte halbe Stunde gemerkt.
Okay, also ging es auch.
Die Hände waren schnell kalt und blieben kalt. Da gewöhnst du dich dann irgendwann dran. Mhm. Aber die Füße, die waren so die letzte halbe Stunde, habe ich gemerkt, so jetzt wird's unangenehm. Mhm. Ja, aber hat Spaß gemacht und Wetter bleibt ja trocken und ich will da jetzt die nächsten Tage werde ich noch ein bisschen fahren.
Okay.
Und ja, also wie gesagt, ich plane einfach ein bisschen um. Ich kann viel von der Belastung auf die Radrolle nehmen. Natürlich ist es nicht ganz so spezifisch wie Laufen, aber gerade Lauftechnik geht halt jetzt dann weniger. Aber was willst du machen? Es ist, wie es ist. Akzeptier es, plan um. Training ist ja auch immer ein laufender Planungsprozess oder Planungsänderungsprozess. Und das ist jetzt gerade mein Fokus.
Dann toi, 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 dass das bald wieder besser wird und dass es dir da besser geht.
Genau. Danke, danke. Und vielleicht da noch ganz kurz ein Hinweis oder vielleicht, falls der ein oder andere sich wundert. Ich habe mir eine Strava-Auszeit genommen. Ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, weil bis jetzt hat man ja immer relativ gut sehen können, was ich tue. Also ich habe da auch nichts zu verbergen, aber ich habe für mich einfach jetzt in den ruhigen Tagen auch mal gemerkt, was hält mich eigentlich ab vom echten Leben, sage ich mal. Mhm. Und ich habe für mich gemerkt, dass Strava inzwischen so eine Belastung auch geworden ist.
Oh, okay.
Musst du immer Titel überlegen, dann bist du mal am Durchscrollen, was haben die anderen gemacht, was hast du gemacht? Immer nachdokumentieren, nach dem Training muss ich x Programme meine Sachen erfassen, einmal meinen Training Peaks, wo ich meine Sachen dokumentiere, dann in Strava muss ich irgendwas reinschreiben und ich habe mich gefragt, was bringt es mir eigentlich und habe gesagt, wahrscheinlich gar nicht mal so viel und habe mich jetzt da rausgenommen, also können mir gerne immer noch folgen oder sonst noch was, aber ich bin momentan nicht auf Strava, das heißt, ich gebe keine Kudos, weil ich gar nicht sehe, was passiert auf Strava. Und meine Aktivitäten sind auch nicht mehr auf Strava gerade zu sehen. Das heißt, ist der Grund, falls jemand sich wundert, warum und weshalb, warum passiert da nichts.
Ja, das heißt, verletzt, du hast auch die Nachrichten ausgeschaltet.
Wie bitte?
Du hast auch die Nachrichten ausgeschaltet.
Genau, ich habe Push-Notifikationen ausgeschaltet, ich kriege da gar nichts mit. Ich habe keinen Grund, momentan reinzugehen. Ich lade dort nichts hoch. Mhm. Und das ist der einzige Grund.
Ist vielleicht auch mal eine interessante Alternative, sich das zu überlegen, mal so ein Digital Detox, nennt man es ja neudeutsch, durchzuführen. Glaube ich, kann ganz gut tun.
Ja, wir haben so viel Social Media um uns rum noch, wo man auch gar nicht drum herum kommt. Würden wir den Podcast nicht machen, wäre ich auch nicht auf Facebook aktiv, wäre ich auch nicht auf Insta so aktiv. Yeah. Muss ich zugeben, aber da kommt man fast nicht wie drum rum. Und Strava ist jetzt was, wo ich gesagt habe, das klemme ich mir jetzt gerade mal ab.
Interessante Alternative. Ich habe mir es tatsächlich, als du mir das erzählt hast, habe ich mir es für einen Moment auch überlegt und gedacht, ja, vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Allerdings, ich habe eh schon so eine Zweiteilung auf Strava, das heißt, ich lade nicht jede Aktivität hoch, die ich mache. Genau aus dem Grund, weil sonst einfach der Overload zu viel wäre, oder?
Ja, genau.
Aber ich werde Strava zumindest jetzt noch auf absehbare Zeit erhalten bleiben.
Das ist doch gut, wenigstens einer von uns.
Wenigstens einer von uns, genau.
Sehr gut.
Und damit können wir den Blog, glaube ich, abschließen, Trainingsupdate.
Ja. Wird aber ganz gerne jetzt auf das, was jetzt ansteht, nämlich am Tag, wenn die Episode rauskommt. Du läufst ja den Neujahrsmarathon jetzt. Vielleicht magst du da noch zwei, drei Worte zu sagen.
Ja, ein Marathon sind 42 Kilometer. Nein, ein Neujahrsmarathon ist eine tolle Geschichte, die mir persönlich sehr viel Spaß macht, weil ich einfach denke, dass ist eine tolle Gelegenheit, das neue Jahr zu beginnen. Und zwar die Idee dahinter ist, mit dem Glockenschlag 0 Uhr in den Marathon zu starten und dann in Zürich-Schlieren 4 Runden zu absolvieren, a 10, ein paar zerquetschte Kilometer, sodass man am Schluss einfach auf die Marathon-Distanz kommt. Das heißt, man macht 4 Runden und bei jeder Runde kommt man einmal durch eine Turnhalle durch, wo dann Freunde, Angehörige auch warten können in der Wärme, sich dort auch verpflegen können. Es gibt Kuchenbuffet und was zu essen und alles Mögliche. Und ja, eine tolle Geschichte. Dass ich nicht allein so denke, zeigt allein, glaube ich, der Tatsache, dass der Neujahrsmarathon, ich glaube, zum ersten Mal in seiner Geschichte dieses Jahr ausverkauft ist. Das heißt auch, ich wurde völlig überrascht davon und habe Gott sei Dank mit so ein paar Umwegen noch einen Startplatz bekommen für den Neujahrsmarathon. Und ja, tolle Geschichte, ich freue mich drauf. Bin gespannt, wie es laufen wird dieses Jahr.
Ja, spannend. Fast hätte es mich auch noch an der Startlinie gehabt.
Tatsächlich? Jetzt erzähl.
Nein. Doron hat mich angeschrieben, unser lieber Freund von Helvetia Backyard.
Okay.
Weil Doron hatte ein kleines Handicap. Er wurde von dem Hund gebissen diese Woche und hat mir seinen Startplatz angeboten. Aber ich musste leider ablehnen. Gut, einmal jetzt kam das mit der Verletzung auch noch. Wird jetzt vielleicht auch wenig Sinn machen. Aber unabhängig davon, ich krieg's in meine private Priorisierung einfach nicht rein, weil Silvester ist bei mir eben so reizvoll es ist, ist Familienzeit und meine Familie hat keine Lust, in Schlieren in der Turnhalle Silvester mit mir zu feiern, sondern da haben wir einfach Programm hier zu Hause, lecker essen, gemeinsam Familienzeit und deswegen musste ich leider absagen. Aber ich bin gespannt und drücke euch die Daumen.
Kann ich gut nachvollziehen, es ist natürlich jedes Mal ein Planungsaufwand, auch für uns, also ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr dann nochmal machen werde, genau aus dem Grund einfach, weil Silvester halt dann doch schon Familienzeit ist. Dieses Jahr habe ich nochmal die Chance, mindestens, und von daher freue ich mich drauf, das neue Jahr so anzufangen und laufen auch einige Bekannte mit, insofern wird es noch interessant werden.
Cool. Hast du noch ein einfach dabei sein oder hast du auch ein Ziel, dass du sagst, hey, letztes Jahr habe ich so lange gebraucht, dieses Jahr möchte ich es gerne in der Zeit schaffen oder ist das überhaupt kein Thema?
Nein, kommen ja verschiedene Faktoren zusammen bei dem Neujahrsmarathon, die nicht dazu führen werden, dass ich dort meine Bestzeit absolvieren werde und auch nicht möchte, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also so ehrgeizig bin ich dann nicht, dass ich dann um 12 Uhr nachts hier noch meine PB laufen möchte. Sondern mir geht es da um die Stimmung, um die Tatsache an sich, dass ich einfach das neue Jahr so beginnen kann. Insofern ist mir die Zeit da vollkommen egal und ankommen, viele Leute treffen, ein paar interessante Gespräche vielleicht sogar führen und das neue Jahr toll starten. Das ist so das Wichtige.
Alles klar. Cool. Drück die Daumen.
Dankeschön. Ja, dann.
Dann haben wir doch gerade einen schönen Übergang mit Doron auch gehabt. Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz eingeschoben zum Helvetia Backyard und zum Community-Lauf, der im Februar stattfinden wird. Mhm. Da möchten wir vielleicht auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen.
Vielleicht nochmal ganz kurz am wievielten?
Wie bitte?
Am wievielten findet der Community-Run statt?
5.2. oder? Habe ich jetzt?
8.2.
Sorry, 8.2. genau.
12 Uhr.
Genau. Vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, was ist denn der Unterschied von einem Community Run zu dem dann tatsächlich echten Backyard, der im Oktober stattfinden wird? Und in einem Community Run, oder zumindest jetzt beim Helvetia Backyard, ich weiß nicht, ob es generell eine Regelung ist, ist es so, dass man eine Gehhilfe nutzen darf, ist so schön ausgedrückt. Ich nehme an, damit sind Stöcke oder andere Dinge gemeint. Rollator wahrscheinlich weniger, macht weniger Sinn. Das heißt, man kann sich die Unterstützung kann man dort nutzen. Das ist in einem normalen Backyard dann nicht erlaubt. Du kannst Hilfe auf der Strecke erhalten. Das heißt, kannst dich verpflegen lassen oder von anderen Hilfe erhalten.
Ich habe gerade das Bild im Kopf von dir mit dem Rollator.
Von mir mit dem Rollator?
Ja, ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung.
Also so schlimm ist meine Oberschenkelverletzung noch nicht. Aber
in dem Moment, wo du es gesagt hast, herrlich.
Oh, cool. Also man darf Hilfe auf der Strecke erhalten. Das ist bei einem normalen Backyard dann nicht erlaubt. Da kannst du dich nur im Start- und Zielbereich verpflegen und Hilfe erhalten. Man kann auch mal eine Runde aussetzen und dann die Runde danach wieder mitlaufen. Das ist natürlich bei einem Backyard auch nicht erlaubt. Das heißt, sobald du da einmal nicht rechtzeitig in der vollen Stunde am Start steht, bist du quasi oder hast du ein DNF. Und du kannst auch zu jeder Stunde eben, es bedingt sich ja dann auch neu starten oder später starten und dann Teil der ganzen Gruppe sein. Und von daher ist es wirklich ein easy Reinschnuppern in die Backyard-Welt mit erleichterten Bedingungen. Und wer da noch Lust hat, nach unserer letzten Episode und ein paar Aufrufen über andere Kanäle sind relativ viele Registrierungen schon weg. Aber ich glaube, es hat noch ein paar Plätze. Also beeilt euch, schreibt euch ein und erlebt mit uns die Backyard-Luft am Helvetia Backyard. Gut.
Dankeschön, Chris. Dann gehen wir über zu unserem Jahresrückblick, würde ich sagen, zu unserem Schwerpunktthema. Und zwar haben wir uns da im Vorfeld mal Gedanken gemacht, was könnten wir euch denn da bieten, denn üblicherweise wird ja zwischen den Jahren, um es mal so zu sagen, immer so eine Episode von vielen ausgestrahlt, wo es eben um genauso Themen geht, Jahresrückblick, 24, Lowlights, Highlights. Und wir haben gesagt, wir möchten keine Lowlights. Eins haben wir. Also das heißt, wir wollen euch vor allem mal so die positiven Dinge von unserer Seite aus schildern, die für uns positiv waren dieses Jahr. Und haben uns da sechs verschiedene Themen überlegt, über die wir uns Gedanken gemacht haben und die wir euch jetzt vorstellen möchten. Und zwar geht's los mit dem Schuh des Jahres. Chris, jetzt bin ich gespannt.
Soll ich anfangen?
Ja, gerne.
Also für mich ist der Schuh des Jahres eigentlich kein Schuh, der in dem Jahr rausgekommen ist. Das ist schon mal wichtig zu sagen, sondern es ist jetzt für mich mein persönlicher Schuh des Jahres und das kann auch ein älterer Schuh sein. Das ist tatsächlich so, gegen Ende des Jahres hat sich das völlig überraschend. Hättest du mich im September noch gefragt, hätte ich den Schuh überhaupt nicht auf der Liste gehabt. Das ist das Spannende.
Mhm. Okay.
Aber nach September habe ich diesen Schuh einfach wieder zu lieben und zu schätzen gelernt. Und
Ich meine, ich weiß welchen.
Ja, also ich bin beim Norda 001.
Ja, dachte ich mir.
Wieder angekommen, ein Schuh, den ich 2023 sogar schon, ich muss mal gucken, wann ich den mir besorgt habe, oder 24, also schon lange, lange her. Hab den dann sehr intensiv gelaufen und dann wirklich ein Jahr wie gar nicht mehr genutzt. Und der lag bei mir unten immer stand in meinem Schuhschrank. Und ich habe mir den wieder rausgeholt. Vielleicht einfach nochmal ganz kurz vorneweg. Was ist der Schuh? Es ist ein kanadisches Unternehmen, Norda Run. Ist ein sehr teurer Schuh, muss man sagen. Mhm. Aber ein Schuh, der sich auch sehr gut hält. Er hat 5 mm Lachs, hat, glaube ich, einen 6 mm Drop, hat eine Vibram-Sohle, Zwischendämpfungsschicht, das mal so mal vorne weggesprochen, ist sehr robust, ist ein Schuh, der genügend Platz auch für die Zehen vorne bietet, aber jetzt auch nicht ultra-like zu weit ist, dass du da hin und her rutscht. Und ich persönlich habe für mich einfach gemerkt, der Schuh, der kann wie alles. Also ich habe den in Island damals letztes Jahr in meinem Urlaub als Wanderschuh genutzt. Habe ihn jetzt, als ich in der Provence in den Herbstferien war, wirklich als Schuh wieder genutzt. Ich bin technische Trails damit gelaufen, bin damit gewandert. Ich habe damit Speedworkouts gemacht. Ich konnte damit Speedworkouts auf dem Asphalt laufen. Das ist einfach so ein Schuh in der Kategorie, wenn du nicht viele Schuhe haben willst zu Hause, mit dem kannst du recht viel abdecken. Und das finde ich halt schon extrem wichtig. Und nach all den Jahren, das Profil ist immer noch top.
Er ist super haltbar. Ja,
er ist super haltbar, sagen, er kostet halt seinen Preis, aber du kannst mit dem aus meiner Sicht auch auf einem technischen Trail laufen. Du kannst ihn auf einer Ultradistanz über 100 Kilometer laufen. Dämpfung reicht. Ist vielleicht dann irgendwann schon grenzwertig, aber sie ist gut genug. Du hast einen trotz Dämpfung immer noch ein sehr gutes Bodengefühl. Also wenn du die Trails läufst, wenn du Downhill läufst, du hast nicht das Gefühl zu schwimmen oder umzuknicken, sondern er ist trotzdem noch schön direkt, ohne dass du wirklich alles unten spürst. Also es ist nicht so, dass dir dann jeder Stein irgendwie wehtut. Und deswegen habe ich mir jetzt ein A nochmal gekauft, weil ich einfach echt ein Fan bin.
Auch die Version 1 wieder, ne?
Ja, ja, weil die Zweier ist ja eher für noch kürzere Distanzen. Das habe ich jetzt nicht gekauft. Die Dreier ist mehr so ein Lifestyle-Schuh, sage ich mal. Weniger zum Laufen. Und der Fünfer, der kommt erst raus. Da bin ich auch noch ganz heiß drauf, auf den Fünfer, der dann im Frühjahr nächsten Jahres rauskommen wird. Aber ich habe jetzt nochmal den Einser gekauft und bin mit dem jetzt auch schon wieder 2-3 Mal hier gelaufen, wechsel den mit meinem anderen Einser durch, der jetzt schon bestimmt 1,5 Jahre alt ist. Mhm. Finde es einfach rundum ein saugutes Paket. Und deswegen ist es für mich nochmal der Trailschuh des Jahres geworden. Einfach die Vielseitigkeit und meine Füße fühlen sich da dann extrem wohl.
Ja, ja. Ja, cool.
Wie sieht es denn bei dir aus?
Hättest du mich vorgestern gefragt, wäre ich mit dir absolut eins gewesen, hätte ich den gleichen Schuh genannt. Und dann habe ich gestern, am Samstag, mir einen neuen Schuh gekauft und bin total verliebt.
Ja, nach 2 Tagen. Hey, komm.
Also kennst du das? Du legst
einen Schuh an. Ich war auch 2 Tage verliebt und dann war wieder alles vorbei.
Nein, kennst du das? Du ziehst einen Schuh an und du denkst dir, wow, das ist er?
Ja.
Und so ging es mir. Ich habe mich selten in einem Schuh im ersten Moment schon so wohl gefühlt und ich bin den dann auch gelaufen und muss sagen auch, ich habe jetzt knappe 2 Stunden damit runter und bin auch nach den 2 Stunden noch absolut begeistert von dem Schuh. Und zwar so begeistert, dass ich ihn hier tatsächlich jetzt an meine erste Stelle stellen möchte, um auch vielleicht erstens mal einen anderen Schuh zu nennen und zweitens einfach, weil ich wirklich denke, es ist ein toller Schuh. Und zwar spreche ich von dem New Balance Hierro Version 8.
Okay.
Bin ich absolut begeistert. Ich muss dazu sagen, ich habe den auch noch im Angebot bekommen, tatsächlich zum wahnsinnig tollen Preis. Und für mich ist das ein Schuh, den ich ja eben, wie ich gesagt habe, angelegt habe und vom ersten Moment dann gern gehabt habe. Es war einfach ein Schuh, wo ich gesagt habe, da fühle ich mich wohl drin. Und das hat sich bis ich sie ausgezogen habe, nicht geändert. Also es gab nicht irgendeine Stelle, die gedrückt hätte, die irgendwie gezwickt hätte, wo irgendwas unbequem gewesen wäre. Von daher ist das für mich ein ganz, ganz toller Schuh. Zu den technischen Specs, er hat 318 Gramm. Sprengung sind 6 mm. Und hat ein Synthetik-Obermaterial, also so eine, ich würde schon was sagen, New Balance-like, das Obermaterial. Die Sohle ist Vibra und eben in, ich glaube, das ist ja auch New Balance-like, diese Fresh-Foam-Technologie, die sie ja in den Straßenschuhen haben, die auch bei den Trailschuhen Einzug gehalten hat dort. Und er unterstützt auch so ein kleines bisschen, hat auf die Seite so Fuß geformt, wo man fühlt, aha, da ist was, aber es stört nicht, sondern im Gegenteil, ich finde es wahnsinnig angenehm. Ist auch ein sehr direkter Schuh, finde ich. Du hast es gerade bei dem Norder ja schon genannt, dass du dich wohlfühlst auf den Trails damit. Ich finde aber, er hat einen wahnsinnig tollen Grip. Ich bin damit gestern Passagen gelaufen, die ich auch mit dem Norder sehr gut noch in Erinnerung habe, wo ich weiß, wie der sich dort verhält, oder? Gerade so in so sehr rutschigen Downhill-Passagen. Und da muss ich sagen, der Grip war einfach wirklich toll. Ich war total begeistert. Also er hat wirklich richtig geklammert und das fand ich extrem toll. Ich habe mich sehr sicher gefühlt damit. Das ist für mich auch nochmal ein wichtiger Punkt beim Schuh,
absolut,
bei den Downhill. Also definitiv für mich der Schuh des Jahres, auch wenn es etwas spät kam.
Da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich habe den jetzt von den Tests immer gehört, dass er natürlich ein bisschen, er ist ja ein richtiges Dämpfungsmonster auch, das
absolut,
weiß ich.
Ja.
Aber eben, dass man da höher steht. Deswegen bin ich jetzt erstaunt,
ja,
bin ich mal gespannt, wie er dann wirklich sich in den technischen Trails anfühlt. Aber
ja, da war ich auch tatsächlich sehr skeptisch, weil man sieht ihm ja auch an, man steht sehr hoch, oder? Ja. Die Dämpfung ist wirklich phänomenal. Ich habe das Gefühl, dass man so richtig katapultiert wird von diesem Schuh.
Okay.
Er hat aber keine extra Sohle, also es ist keine Carbon-Sohle drin oder so, sondern es ist einfach diese Dämpfung, die einem so dieses Gefühl gibt, oder?
Ja, bin ich gespannt. Und wie viele Kilometer ist jetzt drin? Aber es ist noch nicht so viel drin, oder?
Nee, es sind jetzt 20, 25.
Okay. Ja, du, dann. Ich habe schon ab und zu mal so einen Schuh gehabt, wo ich gesagt habe, Traumschuh. Und dann plötzlich nach ein paar Kilometern mehr hast du gemerkt, oh, jetzt ist aber nicht mehr so cool.
Gut, interessant wird natürlich jetzt, wenn die Dämpfung so ein bisschen nachgibt, oder? Was passiert dann mit dem Schuh? Dann verändern sich die Schuhe ja nochmal ganz gewaltig. Und da bin ich dann gespannt, wie dann die Charakteristik sein wird. Im Moment ist es einfach ein tolles Gefühl. Eben, warten wir mal ab, wenn die Dämpfung nachlässt. Wobei, cool. Ich habe von New Balance die Straßenlaufschuhe, die 1080 Version 8 und 7. Mhm. und war da auch relativ begeistert und bin auch noch begeistert. Von daher, ja,
cool. Mal schauen. Dann am Lektüre oder am Krux, gehe ich mal von aus, sehen wir den New Balance am Fuß. Ne?
Kann passieren, ja. Und cool. er schaut mega geil aus. Ich habe den in diesem, wie nennen sie es, Coffee, glaube ich. Black Coffee. Mhm. Er schaut einfach mega aus.
Ne, dann okay, so ja, geil. Läufst. Cool. Super, dann schließen wir das Thema Schuh ab, ne? Mhm. Dann haben wir noch, da würde ich jetzt gerne dir den ersten Schritt geben.
Sehr gerne.
Das Klamottenutensil des Jahres. Was hast du dir denn da rausgesucht?
Ganz klar ein Teil, das mir den Hintern gerettet hat beim Wildstrubel. Definitiv.
Handschuh.
Nein, keine Jacke, Handschuhe.
Und die Leki-Handschuhe.
Die Leki Ultra Trail Storm Shark. Von denen ich so begeistert bin. Es sind so tolle Handschuhe, weil sie, also da gibt es ganz viele Dinge, die mir da dann gefallen. Das erste ist mal die Passform. Die passen einfach. Ich habe mich reingeschlüpft, eben wie ich habe es gerade bei dem Schuh schon genannt. Du schlüpfst irgendwo rein und du fühlst dich einfach wohl vom ersten Moment an drin. Und das war bei diesen Leki definitiv so ein sehr angenehmes Gefühl. Sie sind nicht. Sie haben so ein etwas festeres Material, was dazu führt, dass man das Gefühl hat, man hat wirklich was an den Händen. Ich mag dieses Gefühl. Sie haben einen Klettverschluss, der abdichtet oben am Handgelenk nochmal, also wo man die Handschuhe richtig schön verstellen kann. Und sie haben zwei Highlights, die mir besonders gut gefallen. Ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, für Leki, nämlich sie haben die typische Schlaufe für das Shark-System. Das heißt, also man kann mit diesen Handschuhen sich in die Shark-Stöcke einklinken, sozusagen. Und sie haben noch ein zweites Merkmal, was zwar jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von diesen Leki-Handschuhen ist, aber sehr, sehr hilfreich. Und zwar, sie haben eine wasserabweisende Schutzabdeckung, die man verstauen kann unterhalb des Handgelenks. Da ist so eine kleine Tasche, da kann man die reinstecken und kann die bei Bedarf drüber ziehen und hat dann im Prinzip Fäustlinge, die über die Handschuhe nochmal drüber gehen und die Feuchtigkeit abhalten. Und das funktioniert sehr gut. Ich habe gerade schon erwähnt, beim Wildstubel haben sie mir den Hintern gerettet. Es war auch tatsächlich so, denn dort war es sehr kalt, es hat sehr viel geschneit, teilweise geregnet in den unteren Passagen und die Handschuhe haben wirklich meine Hände absolut trocken und warm gehalten. Also für mich ein absolutes Highlight dieses Jahr, kann ich sehr empfehlen.
Wie heißen sie nochmal? Sagst du es nochmal kurz?
Leki Ultra Trail Storm Shark Laufhandschuhe.
Muss ich gerade mal mir anschauen.
Die gibt es ja, da gibt es auch noch, ich glaube, eine Medium-Variante davon, die eben nicht ganz so, wo das Material nicht ganz so fest ist, offensichtlich. Aber ich habe mich für die Trail Storm, nennen sich die anderen, glaube ich, Trail irgendwas.
Hab mir gerade mal den Link rausgeholt, damit wir es in die Shownotes natürlich auch alles packen können nachher.
Genau, wir packen das in die Shownotes, ja.
Spannend.
Was ist denn bei dir das Klamottenutensil des Jahres?
Was denkst du denn?
Ja, ich vermute fast, das ist ein gewisses Oberteil.
Nein.
Okay, gut, dann keine Ahnung.
Jetzt waren wir bei den Händen, jetzt kommen wir zu den anderen Extremitäten, zu den Füßen.
Ah, okay.
Und zwar, ich habe dieses Jahr diese Socken von Cedars entdeckt. Und zwar die Trailrunning-Socken T-Free. Also das T steht wahrscheinlich für Toe. Mhm. Also Zehenfreiheit. Trail, das ist ein Socken, der in Zusammenarbeit mit dem Jonathan Alban entwickelt wurde. Und das muss man sich vorstellen, das ist ein Socken, der eigentlich wie vorne zweigeteilt ist. Im Unterschied zu den Five-Finger-Socken, die ich immer extrem schwierig finde anzuziehen, bis du dann jeden Zeh wirklich in die vorgesehene Öffnung buxiert hast, ist das einfach ein Socken, der hat quasi einen Sockenausschnitt für den großen Zeh und alle restlichen Zehen sind in einem Bereich. Das heißt, du hast eigentlich wie so eine Zweiteilung. Und es ist schnell und einfach anzuziehen und schafft einfach dadurch die Möglichkeit, dass du einfach diesen großen Zeh noch anders mobilisieren kannst. Das heißt, der wird nicht zusammengedrückt. Das ist immer dieses Klassische, ob du eine natürliche Fußhaltung hast und der große Zeh auch Freiraum hat und damit auch mehr Stabilität und Sicherheit und geben kann während des Laufens. Und das gewährleistet er. Da drückt nichts. Da kann der Zeh sich frei bewegen. Und on top hat er einfach noch eine er bleibt trocken, der Fuß, kühl, ich kriege keine Blasen drin. Er hat auch an der Seite wie so Schutzzonen um den Knöchel und hat auch so ein bisschen so ein Grip, dass er nicht so rutscht im Schuh. Also du ja, hilft einfach so ein bisschen stabil in Schuh zu bleiben. Und das ist einfach meine Wahl. Und ich habe allein beim Eiger 250. Habe ich, ich glaube, 7 Droppacks gab es. Ich habe in jedem Droppack ein frisches Satz von diesen Socken gehabt.
Okay.
Ja. Und habe wirklich immer gewechselt und ich habe 0,0 Blasen gehabt.
Das ist sehr interessant. Ich kann mir im Moment, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, du hast mir die ja schon mal gezeigt, ich kann mir im Moment einfach nicht vorstellen, wie das ist mit diesen Socken, die getrennt sind. Ich habe solche Socken noch nie ausprobiert. Aber klingt sehr, sehr interessant. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren, um mal zu testen, wie sich das so anfühlt.
Ja, also ich hab jetzt da x Paar davon und ich laufe eigentlich nur noch mit denen in jedem Schuh und finde die wirklich perfekt. Ich habe andere Socken auch, die zum Teil dann vorne meinen Fuß zusammendrücken und ich merke halt einfach auf Dauer, vielleicht kommt es auch mit dem Alter, ich bin da ein bisschen empfindlicher, ich brauche diesen Freiraum. Und wie gesagt, der Eiger 250 war die beste Erfahrung. Klar, wir hatten jetzt wenig Regenwetter, außer mal kurz vom Grimselpass runter. Aber ich bin da wirklich komplett ohne eine einzige Blase die 250 Kilometer durchgekommen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein guter, sage ich mal, ein gutes, wie sagt man, ein guter Beweis oder gute.
Ja, für dich auf jeden Fall, ja.
Hat
ja,
für mich klar, super natürlich funktioniert.
Das für dich Stelle. So funktioniert. Wo bekommt man diese Socken?
Ich habe sie bei Sidas direkt bestellt.
Direkt bestellt, ja. Genau. Und von der Größe her auch die angegebene perfekt.
Genau.
Ja. Ah, genau. Okay. Sehr spannend.
Ja.
Muss ich tatsächlich mal ausprobieren.
Ja, und mach das mal.
Technologie-Gadget des Jahres. Ich glaube, da weiß ich, was bei dir.
Nee, Gadget so einfach mache ich es nicht. Was denkst du?
Okay, dann bin ich gespannt.
Nee, ich weiß, was du denkst,
dass
ich habe.
Genau,
glaube ich.
Ich denke auch.
Also ich denke, du meinst, ich hätte die Chorus Pace Pro.
Definitiv, ja.
Ja, habe ich nicht.
Nein.
Nicht, weil sie nicht eine super Uhr ist. Nein, ich habe sie erst 1-2 Monate und die muss ich noch ein paar Dinge beweisen. Sie ist sicherlich ein tolles Ding, aber es ist einfach just another watch, sage ich mal, die ihre Sachen gut und vernünftig macht.
Ja.
Nein, mein Gadget ist tatsächlich aber auch von Chorus und das ist der Chorus HR Monitor.
Okay.
Habe ich für mich entschieden. Den habe ich zwar jetzt auch schon Ende 23 mir gekauft damals, weil ich mit Brustgurten einfach ein Problem bekommen habe. Früher hatte ich nie ein Problem. Irgendwann habe ich gemerkt oder irgendwann hat es gescheuert. Vielleicht kommt das mit dem Alter, wenn die Haut ledrig wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe dann immer so Druckstellen gehabt und auch Scheuerstellen gehabt und dann in Kombination mit Trailrunning-Rucksäcken hat mich das immer ein bisschen beklemmt um die Brust rum. Und dann habe ich diverse so Oberarm-Pulsbänder, Gurte, weiß nicht, wie sagt man da, ausprobiert, also von Polar, den Verity Sense, von Skosh, Rhythm, Wahoo und irgendwann bin ich beim Chorus HR-Monitor natürlich gelandet, als alter Chorus-Boy, Fanboy. Und ich finde das Ding einfach super gut. Also wenn du die Daten vergleichst mit deinem Puls, mit deinem Brustgurt, da gibt es kaum Unterschiede.
Also du hast die auch gegenübergestellt, ja, du hast Tests gemacht.
Ich hab beide gleichzeitig getragen, habe sie dann in ein Analyse-Tool hochgeladen, habe genau geschaut, wie sie sich verhalten haben und es war auf die Sekunde eigentlich perfekt. Hat sogar den Vorteil, jetzt bei Kälte war es auch in den Anfangsminuten deutlich exakt, dass ein Brustgurt häufig bei mir die Probleme hatte, wenn es ganz kalt ist draußen, dann hat er erstmal völlig unrealistisch zu hohe Werte, bis ich dann so langsam spannend warm bin und eingeschwitzt bin und erst dann kommt er wieder runter. Und das ist mit dem Oberarmgurt eigentlich überhaupt nicht. Der ist, den kannst du mal am Unterarm oder Oberarm tragen. Du spürst den nicht, er stört nicht, er drückt nicht, er schränkt dich nicht ein. Der Akku hält bis zu 38 Stunden, was ich super gut finde. Also es reicht dicke für Ultrarennen auch, klar, jetzt nicht für Multistage Races, aber 38 Stunden, da bist du dann schon unterwegs. 80 Stunden, wenn du einen Standby einfach hast. Yeah. Ist super schnell aufgeladen und wie gesagt, die Messwerte finde ich, ob du Intervalle hochintensiv, wie auch immer läufst, sie passen einfach perfekt. Und du kannst bis zu 3 Geräte, glaube ich, connecten gleichzeitig, um die Daten zu empfangen. Für mich ist das einfach das Gadget. Und das Schöne ist, du musst das nicht ein- und ausschalten. In dem Moment, wo du es nicht an der Haut trägst, merkt er, dass er nicht getragen wird und schaltet automatisch aus.
Hilf mir mal kurz schnell die Messmethode von diesem Sensor. Es war auch optisch, ne?
Ja, klar.
Er macht es auch optisch. Okay, spannend. Sehr interessant, weil das ist bei dir da funktioniert, aber zum Beispiel an der Hand nicht. Du hast ja mal erwähnt bei der Uhr,
dass aber, es
dort nicht geht.
Wie gesagt, bei der Pace Pro funktioniert es jetzt auch recht gut. Aber Hand ist einfach was anderes. Hand hast du eine kleinere Fläche, du hast viel mehr Bewegung, Auf- und Abbewegung. Ich habe deutlich mehr Haare an meiner Hand, als ich da oben am Oberarm trage.
Okay.
Und das sind alles Dinge, die dann auch beeinflussen, so eine Messung. Und auch die anderen Brustgurte haben am Oberarm immer funktioniert, aber am Handgelenk nicht. Und das ist aber, da bin ich nicht der Einzige, das kannst du nachlesen. Das ist, auch wenn du DC Rainmaker mal durchschaust, die Tests, findest du genau die Resultate. Handgelenk ist einfach was anderes als Oberarmmessung.
Ja klar, natürlich. Man kann das jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Trotzdem, die Technologie ist natürlich dieselbe, optisch versus
genau.
Ich weiß gar nicht, was ist das für eine andere Technologie, die bei deinem Brustgurt zum Einsatz kommt.
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber spannend, wie gesagt, die Daten sind fast identisch, helfen mir für meine Trainingssteuerung und deutlich weniger Impact.
Das ist top, ja.
Und das Schöne ist, du musst dir nicht Gedanken machen um Ein- und Ausschalten, sondern er weiß, wann er an ist und er weiß, wann er ausgehen muss. Das heißt,
das
nicht,
dass er in der Tasche liegt. Auch, der.
Wie bitte?
Das haben natürlich die Brustgurte auch. Die
Brustgurte ja, aber die anderen Oberarmmesser wie Polar oder wie auch immer, die musst du anschalten.
Ach,
und aktiv ausschalten, ja. Und wenn du dann vergisst, das ist der Punkt. Und er merkt, wann er genutzt wird. Die anderen kennen das nicht. Die musst du aktiv an- und ausschalten.
Ich dachte, das wäre Usus auch bei den
zumindest nicht bei denen, die ich jetzt noch hatte.
Ja.
Und deswegen ist es für mich einfach ein Gadget, weil es einfach etwas ist, was man fast vergisst, was aber einfach da ist. Und das finde ich einfach, es hilft mir, ohne dass es mich ablenkt die ganze Zeit. Das ist sehr super. Gut.
Spannend. Definitiv.
Wie ist bei dir?
Bei mir ist es etwas einfacher als bei dir. Ich glaube, du kannst jetzt denken, was so mein Highlight ist, technische Gadgets.
Die Enduro.
Ich habe so ein bisschen geschwankt noch. Ich hatte noch so ein anderes Teil im Auge, aber tatsächlich wird es die Enduro. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil es Garmin einfach geschafft hat, die Benutzeroberfläche, also gar nicht mal so sehr wegen der Enduro, vielleicht ist die Enduro sogar der falsche Ausdruck, sondern für mich ist es das Betriebssystem von der Garmin-Uhr einfach, das viel besser geworden ist im Vergleich zu vorher und halt mit der Enduro und der Fenix 8 Einzug gehalten hat. Und ich denke, das ist ein super Schritt nach vorne gewesen von der Bedienfreundlichkeit. Und in dem Zusammenhang muss ich mich übrigens bedanken bei vielen von euch, die mich kontaktiert haben auf verschiedenen Kanälen. Ich glaube, ich habe 4 Antworten mittlerweile bekommen zu dem Thema, wie stoppe ich die Navigation auf der Enduro? Jetzt weiß ich, wie es geht. Ich habe das auch tatsächlich probiert. Es funktioniert. Herzlichen Dank an alle, die mir da die Tipps geschickt haben. War für mich immer so ein roter Punkt.
Muss man aber da noch an der Bedienerfreundlichkeit nacharbeiten, wenn du da Tipps von der Community brauchst.
Das war tatsächlich noch so ein offener Punkt. Der Rest ist, glaube ich, ist super geworden. Also es ist definitiv einfacher, als es vorher war. Und das ist für mich so das persönliche Highlight dieses Jahr, definitiv. Also weniger die Enduro, wobei das auch eine tolle Uhr ist, ganz klar. Hat auch viele, viele Vorteile, die ich sehr zu schätzen gelernt habe. Aber für mich ist das Betriebssystem-Update bei der Enduro das Wichtige.
Also Update ist User Interface wahrscheinlich eher gemeint, oder?
User Interface und die ganze Bedienphilosophie, die sich doch geändert hat mittlerweile bei diesen Garmin-Uhren. Tolles Teil für mich, damit mein Technologie-Gadget des Jahres.
Alles klar. Dann gehst du doch mal über zu deinem persönlichen Trail-Moment des Jahres.
Oh.
Was war denn ein persönlicher Trail-Moment des Jahres?
Extrem schwierig. Ich glaube, ich könnte da aus dem Stegreif 10 verschiedene aufzählen, die ich hier nennen könnte. Und doch haben wir haben ja gesagt, wir einigen uns auf eins. Und
ich habe eins im Kopf, was ich mir vorstellen könnte, aber
ja, tatsächlich es wären so viele, aber es gibt, glaube ich, 2, die besonders hervorstechen. Und da bitte ich dich jetzt einfach wirklich das Auge zuzudrücken und zu sagen, naja, dann halt 2.
Naja, wenn eins davon eine Lektüre ist, dann drücke ich das Auge zu.
Das ist tatsächlich das erste, ja. Lektüre, ich finde natürlich mein erster 100er, der wird sich auf ewig einprägen, dieser Moment, wo ich da ins Ziel gelaufen bin. Aus vielen verschiedenen Gründen. Erstens weiß ich so die Kilometer vor dem Ziel, vor der Zielankunft, wie wir uns gefühlt haben, wie ich bin mit Tom gelaufen, was wir dort gesprochen haben, wie wir uns gefühlt haben, wie die Situation war. Ich weiß noch, wie wir in Zürich am Seebecken die 100 dann geschafft haben und total happy waren, dass jetzt da 100 auf der Uhr steht und bis hin dann zum Zieleinlauf, wo du mich erwartet hast und dann in der Folge drauf meine Frau und Feuerwerk, also diese Wunderkerzen angezündet wurden und also da gibt's so viele Gänsehautmomente in diesem ganzen Lauf, ist einfach unvergesslich, wird sich auf immer als Highlight einprägen, definitiv. Und auch vielleicht so das größte Highlight dieses Jahr, definitiv, muss man so sagen. Aber es gibt noch ein zweites Highlight.
Approved.
Sehr schön. Wunderbar. Dankeschön.
Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Jetzt bin ich gespannt. Das zweite habe ich auch ein Gefühl. Schauen wir mal.
Okay. Was wäre dein Gefühl?
Dein privates Finish vom Eiger.
Ja, war ganz knapp.
Okay.
Ganz
dann
knapp.
Schieß los.
Ganz knapp natürlich. War auch eine tolle Sache, ganz klar. Aber das zweite Highlight. Und deswegen ist der Eiger nicht geworden, weil es ja eher so ein Aufholen von einem Lowlight war, wenn man so will, war die bestandene Challenge im Oktober. Oktober. Aus ganz vielen Gründen, wenn ich jetzt so das Highlight rauspicken soll, war es natürlich der Abschlusslauf, wo viele Bekannte mit dabei waren, du ja auch unter anderem, die mich da begleitet haben auf den letzten Runden. Dann auch wieder sehr schön alles arrangiert von meiner Frau in dem Augenblick. Sehr, sehr schöne Stimmung. Es war Halloween, waren also sehr viele Kinder unterwegs mit Kostümen. Das war eine tolle Geschichte. Aber natürlich auch als Abschluss von etwas, wo ich zumindest die letzte Woche dann geglaubt habe oder nicht mehr geglaubt habe, dass ich es noch schaffen werde. Also da kam dann wirklich der Sturschädel irgendwann zum Einsatz, der dann gesagt hat, okay, und jetzt ziehst du das Ding durch. Aber es war eben extrem schwierig, auch zeitlich unterzubringen. Und von daher ist das für mich definitiv das zweite große Highlight dieses Jahr gewesen. Aber eben, da gibt es ganz, ganz viele, die ich jetzt hier einfach nicht aufzählen kann.
Ja, wäre auch schlimm, wenn es nur ein Highlight gab.
Definitiv, ja.
Genau. Schön.
Wie sieht es denn bei dir aus? Ich meine zu wissen, was da jetzt kommt, aber ich lasse mich da gerne auch eines Besseren belehren.
Ah, ich vermute, dass du da richtig bist, aber sag's.
Für mich, ich denke, das wird der Zieleinlauf im 250er sein.
Ja, genau. Und da ganz konkret der letzte Downhill.
Mhm.
Weil das so ein Gänsehautmoment war, wo einem wirklich die Tränen gekommen sind, wenn du nach 70 Stunden und über 260 Kilometern in den Finalen, oder wobei, so final war es ja gar nicht. Es kam mir dann nochmal wieder, den ich irgendwie nicht mehr im Kopf hatte. Aber als wir da von der großen Scheidegg in den Downhill gegangen sind und plötzlich kam uns das 100 Kilometer, also das Eiger 101 Startfeld entgegen, weil ihr seid um 4 gestartet.
Um 4 sind wir gestartet, ja.
Um 4 gestartet, genau. Und kurz vor der großen Scheidegg, als wir dann auf dem Weg runter waren, ist es quasi das gesamte Starterfeld entgegengekommen. Mhm. Vom führenden Läufer, von den Spitzenläufer, von Roman Manic, Andreas Reiterer, Raffi Sprenger, wer da alles dabei war, die dann uns vorbeigeballert sind. Während wir runter sind und wirklich vom ersten Läufer bis zum letzten wurden wir gefeiert. Mhm. Wir haben zurückgefeiert und angefeuert, die Starter, aber wir wurden auch, wir haben den Respekt bekommen, wir wurden abgefeiert, abgeklatscht. Und das war einfach wahnsinnig emotional. Also ich könnte mir den Zieleinlauf nicht besser vorstellen können. Also die Frage aus, will ich das nächste, ich will irgendwie schon schneller sein nächstes Jahr, aber auf der anderen Seite, das war halt schon ein großartiger Moment, wenn du das so timen kannst, wenn du das irgendwie mit der Stimmung kombinieren kannst. Und eben die Sonne ging dann auch langsam auf. Man ist ja so langsam, hat sich dann so die, ist die Sonne aufgegangen, die Dunkelheit ist entwichen. Das war quasi unsere erste, zweite, dritte Nacht quasi. Oder? Erste? Ja, genau. Zweite, die dritte Nacht, genau. Dann wurde es langsam hell. Du hast die ganzen Leute, ganz viel Bekannte auch getroffen. Dich haben wir getroffen. Ganz viel andere Kollegen haben wir getroffen auf dem Weg da hoch. Und dann läufst du da runter nach Grindelwald. So noch alles ruhig wieder, weil die 100er schon weg sind, die 50er gerade in den Start gekommen sind. Und dann gehst du da in deiner Gruppe, wir waren ja dann vier Läufer in dem Moment, weil wir zwei Teams uns zusammengetan haben, finishst du, und das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, einfach. Und deswegen ist das für mich absolut, das ist mein persönliches Trail-Moment des Jahres.
Kann mir gut vorstellen, ja. Das war, war eine besondere Stimmung, das habe auch ich so wahrgenommen als jemand, der dir entgegenkam, der das gesehen hat, wie ihr darunter seid und dann auch. Ich habe dann zurückgeschaut und habe dann gesehen, wie die Leute reagiert haben, als ihr dann runter seid. Und das war eine ganz tolle Geschichte, ja. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Ja, dann kommen wir zum persönlichen Fail des Jahres.
Ja.
Ist mir gar nicht so schwer. Ist mir nicht so einfach gefallen, weil ich gefühlt habe es überlegt, was habe ich eigentlich als Fails gehabt und was wirklich so ein großer Fail ist. Und ich habe so, auch so zwei Punkte gehabt, aber ich glaube, einer, aus dem ich so ein bisschen was gelernt habe, will ich jetzt vielleicht mal mitnehmen. Und das ist für mich, das klingt vielleicht ein bisschen lapidar, aber ich habe auf der einen Seite, versuche ich viel Crosstraining rein zu planen in mein Lauftraining, um einfach auch Belastung ein bisschen anders zu steuern. Und habe mir eben auch irgendwann ein neues Gravelbike geholt und habe dann auch viel auf dem Gravelbike gemacht und habe irgendwann gemerkt, dass ich Beschwerden hatte beim Laufen und habe dann erst mit viel Ausprobieren und hin und her gemerkt, dass es an einer falschen Sitzposition auf meinem Velo lag. Das heißt, eigentlich gute Intention gehabt, aber schlecht ausgeführt, also mit einer ungenügigen Veloposition, dann noch viele Kilometer geschrubbt und dadurch einfach wie eine Fehlbelastung oder muskulär mir was zugezogen, was mich dann in meinem primären Sport, im Laufen, ein Stück weit gehindert hat. Und ich sag mal, für mich ist das ein Fail, weil ich dadurch einfach Quality-Trainingszeit auch verloren habe, aus Unwissenheit, aber mit dem Learning draus zu einer richtigen Sitzpositionsberatung gegangen, das Velo perfekt eingestellt.
Das ist ja eben, du hast es da einstellen lassen. Ne?
Und seitdem kein Problem mehr. Und das ist so mein Fail, sage ich mal, da so mit Unwissen reinzugehen, viele Kilometer drauf zu verlagern und da eigentlich in eine Verletzung gekommen bin, die ich hätte vermeiden können, hätte ich von vornherein einfach auch ein Velo, ein neues Gerät, was ich mir besorge, auch ordentlich einstellen. Zwar mit Hilfe auch, und das wäre jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber das ist für mich so mein Fail des Jahres, aus dem ich einfach auch was mitnehme und gelernt habe.
Ist ja gut, wenn man es merkt. Also es liegt ja nicht unbedingt nahe, das zu verbinden miteinander, oder? Die Sitzposition auf dem Velo mit den Problemen absolut. Auf dem Trail. Aber dann,
aber vielleicht kann ich es jetzt ja dem einen oder anderen auch mitgeben. Vielleicht hat ja der ein oder andere auch so ein Problem und fragt
wichtig,
sich immer, woran könnte es liegen. Vielleicht ist das einfach auch ein Auslöser.
Ebenso einfach mal über den Tellerrand zu schauen und zu sagen, okay, es könnte jetzt vielleicht an anderen Faktoren liegen. Finde ich extrem wichtig. Cool, danke, dass du es geteilt hast.
Gerne.
Wie ist bei dir? Du hast noch ein, hast du nicht noch ein zweites, was du gesagt hast?
Nö, nein, ich entscheide mich immer für eins.
Du entscheidest dich für eins. Okay, sehr gut. Ja, ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Fail des Jahres. Was ist Fail des Jahres? Persönliche Fail des Jahres. Ist es ein Fail oder ist es kein Fail? Ich habe mich dann trotzdem dafür entschieden, den Eiger als Fail mit aufzunehmen, mein DNF beim 100er. Weniger Fail finde ich jetzt fast schon den falschen Begriff, weil es war einfach ein Learning, was ich gehabt habe. Ich hab gelernt daraus, dass das Ganze nicht zu unterschätzen ist. Ich habe ja vorher darüber gesprochen, mein Highlight war der Finish bei dem Lake Zürich 100. Und von daher war ich mir relativ sicher, den Eiger auch gut absolvieren zu können. Und habe aber dann gelernt daraus, es sind zwei verschiedene Dinge. Der Lake Zürich ist anspruchsvoll, ohne Zweifel, hat auch Höhenmeter. Aber alpin das Ganze dann nochmal durchzuführen, eben beim Eiger jetzt, ist doch nochmal eine andere Geschichte, ist nochmal ein anderer Level. Und deswegen war das für mich mein Fail, aus dem ich aber eine ganze Menge gelernt habe. Also wirklich extrem viele Dinge für mich gezogen habe und natürlich auch verändert habe. Also gerade in Bezug auf Training, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt was verändern, um den erfolgreich im nächsten Jahr dann durchführen zu können. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen.
Ja, ich hatte es auch fast auf das getippt, ja.
Ja.
Und das ist ja genau der Punkt, auf die du uns jetzt auch mitnehmen kannst. Du hast da was gelernt, du hast deine Trainerausbildung gemacht. Jetzt ist es extrem spannend, eben dann mitzunehmen und dass wir das immer mal ein bisschen beleuchten. Was ist jetzt anders, als du es vielleicht letztes Jahr gemacht hast und warum? Weil ich glaube, aus Fehlern sollte man lernen und es ist toll, wenn man das natürlich noch teilen kann und vielleicht dem einen oder anderen dadurch auch einen wertvollen Tipp gibt.
Ja, ich finde, man kann Fehler machen, jeder macht Fehler, man soll Fehler machen,
um zu wachsen.
Genau, aber du solltest daraus lernen
mindestens. Genau, man sollte einen Fehler nur einmal machen, das ist immer der Punkt. Genau. Du darfst ihn machen, lerne daraus, werde besser, aber du solltest nicht ständig denselben Fehler machen.
Das klingt alles immer so ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich wahr. Also ich würde es vollkommen unterstreichen.
Für mich das Wort ist auch ganz spannend. Im Deutschen redest du, also sagen wir so, das Thema Failure Culture ist ja im Deutschen übersetzt mit Fehlerkultur. Mhm. Da muss man mal aufpassen. Im Amerikanischen kannst du das schon ein bisschen anders deuten. Ist das jetzt eine Fehlerkultur oder sollten wir eher von Experimentierkultur sprechen? Mhm. Der Punkt ist ja nicht, dass man Fehler machen soll. Der Punkt ist, experimentiere, beobachte, lerne und werde besser.
Ja, ja.
Fehler per se zu machen, ist ja nie toll. Und vor allem bewussten Fehler zu machen, sollten wir gar nicht machen. Nein, aber es ist mehr das Thema Experimentieren. Sein. Du hast jetzt einen Ansatz gewählt, dich für den Eiger auf die Art und Weise fit zu machen.
Ja.
Hat nicht funktioniert. Das war ein Experiment. Und jetzt musst du dieses Experiment anpassen, deine Schlüsse ziehen und es anders machen. Genau. Vielleicht muss man es irgendwie auch so formulieren, weil Fehler ist ja per se, es ist nicht gut, bewussten Fehler zu machen. Mhm. Weißt du, wie ich es
meine? Ja, absolut. So? Ja, ja. Also man sollte sich einfach klar sein darüber, abgesehen davon, wie du eben sagst, wenn man bewusst einen Fehler macht. Ich glaube, dass keiner von uns möchte bewusst Fehler machen. Und wenn, dann, glaube ich, liegen andere Probleme vor, wenn man so ganz bewusst in einen Fehler hineinläuft. Sondern Fehler passieren und dessen sollte man sich bewusst sein. Fehler werden immer wieder passieren und auch weil du den Eiger nochmal ansprichst und für mich auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Es kann auch passieren, dass ich dieses Jahr diesen Eiger nicht finishen werde. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Das möchte ich auch gar nicht.
Ist für jeden Ultra, für jeden Teilnehmer immer im Bereich des Möglichen.
Absolut. Wichtig ist einfach nur, dass ich es anders gemacht habe oder dass ich meine Lehren gezogen habe aus dem letzten Jahr und dieses Jahr etwas anders gemacht habe, besser gemacht habe hoffentlich. Aber Fehler heißt, oder Fehler vermeiden heißt ja nicht, oder aus Fehlern lernen heißt nicht, dass ich Fehler nicht mehr wiederholen kann oder dass Fehler nicht wieder passieren. Fehler passieren eben einfach, oder?
Ja, das ist so. Gut, jetzt kommen wir, und jetzt bist du wieder dran, dein persönliches Podcast-Erlebnis.
Ja, das hat mich nächtelanges Wachlegen gekostet, diese Frage, mein persönliches Podcast-Erlebnis, also positives.
Also es kann von unserem Podcast sein, es kann ein anderer Podcast sein, den du gehört hast, ne? Also
ja, und ich habe mich dann dazu entschlossen, nicht weil es jetzt so toll klingt und weil man am Jahresende immer so ein bisschen versöhnlich ist oder wie auch immer, sondern für mich ist gibt es nicht das Podcast-Erlebnis, sondern für mich gibt es viele, viele Podcast-Erlebnisse, die, die ich immer wieder toll finde, nämlich dann, wenn wir Feedback bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern, die uns schreiben, teilweise super lange E-Mails. Allein letzte Woche kam wieder eine E-Mail, die wirklich sehr, sehr lang war, wo ich mir denke, hey, die Leute nehmen sich wirklich die Zeit, schreiben uns da ihr Feedback, sehr, sehr viel positives Feedback, natürlich ab und zu auch negatives Feedback, was auch gut ist, um eben im Sinne von einer Experimentier-Atmosphäre, du hast es gerade so schön gesagt, auch besser zu werden, oder? Sich leicht zu verbessern in bestimmten Bereichen, Dinge zu verändern, die eben nicht gut ankommen, Dinge beizubehalten, die gut ankommen, aber auf jeden Fall auch auf persönlicher Ebene ganz viel rauszuziehen davon und zu sagen, hey, da gibt's Leute, die finden das toll, was wir da machen. Und das finde ich wiederum toll. Denn das motiviert auch dann alle zwei Wochen hier mit dir zu sitzen und diesen Podcast aufzunehmen. Finde ich extrem toll. Danke dafür und für mich das definitiv positive Podcast-Erlebnis dieses Jahr.
Sehr schön. Feedbacks.
Feedbacks.
Sehr gut. Mein persönliches Podcast-Erlebnis ist auch etwas, was ich jetzt erst vor ein paar Wochen hören durfte. Es geht jetzt hier um einen, ich habe jetzt bewusst mal einen anderen Podcast rausgegriffen, und zwar den Bewegt-Podcast, und zwar Bewegt mit V für vegan. So, jetzt keine Sorge, ich rede jetzt nicht über Essen, Ernährung und gewisse Themen, aber im Bewegt-Podcast Episode 453, also den gibt es auch schon ein bisschen, war die Sarah Mangler zu Gast. Und die Sarah Mangler, die hat auch schon in Lake Zürich gelaufen, ist eine Läuferin, kommt aus Düsseldorf, ist, glaube ich, jetzt in Ingolstadt wohnhaft, die ich auch ein Stück weit zumindest über die sozialen Kanäle schon kenne. Und sie hat in diesem Podcast unter anderem von ihrem Finish beim Spartathlon kurz gesprochen, aber der Hauptteil. Und deswegen ist es für mich der Trail-Moment, der Podcast-Moment des Jahres. Sie hat über ihre Brustkrebserkrankung gesprochen. Eine Diagnose, die sie Anfang 24 bekommen hat. Und zwar einen sehr aggressiven Brustkrebs, und hat dann über die Zeit gesprochen, was das mit ihr ausgemacht hat, wie sie damit umgegangen ist, wie sie nach Lösungen gesucht hat, welchen Impact das auf ihr Privatleben, auch auf den Sport gegeben hat, und wie es jetzt nach der Chemo, nach der Operation bei ihr weitergeht. Und sie ist ein wahnsinnig positiver Mensch, und ich war wirklich gefesselt, als ich den Podcast gehört habe, einmal wie abgeklärt auch darüber gesprochen wird, aber auch mit wie viel positive Energie sie da trotzdem noch von Tag zu Tag die Dinge nimmt, neu plant, sich dem anpasst und einfach nach Lösungen sucht. Und das ist einfach für mich ein Hörertipp, und zeigt auch, wie toll es ist, wenn Menschen da sind, die auch über ihre Schicksale berichten und auch andere teilhaben und ihnen vielleicht auch wertvolle Tipps mitgeben können, wie sie in so einer Situation umgehen sollten oder auch im Sinne von Vorsorge, was einfach wichtig ist, dass du vielleicht frühzeitig einen solchen Krebs auch erkennen kannst. Und das hat mich bewegt. Passt jetzt super auch zum Namen des Podcasts hier, der Bewegt-Podcast. Ist mein Tipp und mein, es war mein Erlebnis. Also das hat mich am meisten berührt von, wenn ich jetzt an Podcaste im Jahr 2024 denke.
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, weil ich selber davon ja sehr, sehr lange Zeit meines Lebens betroffen war. Also nicht ich persönlich, sondern Teile aus meiner sehr engen Familie, die fast 20 Jahre lang damit gekämpft haben, mit dieser Krankheit. Und ich weiß, wie schlimm das ist, wie schlimm das für einen selber ist, wie schlimm das für Angehörige ist, darüber nicht nur zu sprechen, sich damit auch vor allem vertraut zu machen mit der Situation. Von daher, ja. Fehlen mir so ein bisschen die Worte dafür, aber ich kann es gut nachvollziehen, ja.
Ja, jetzt haben wir so ein Lowlight, ne?
Hey, also, das war jetzt überhaupt nicht so.
Wobei ein Lowlight ist es ja überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, wenn ihr das anhört, das ist etwas, was euch wirklich auch motiviert und positiv stimmt. Ihr geht auch mit einem guten Gefühl raus.
Ja.
Also, wichtig.
Das glaube ich so eine wichtig, ja.
Das war unser Jahresrückblick, Christian.
Ja. Ja.
Keine Statistiken, wie viele Kilometer bist du gelaufen, wie viele Höhenmeter bist du gelaufen, welche PBs, wie viele Kronen hast du. Nö, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Willst du es kommunizieren?
Nein. Es ist auch vollkommen egal.
Also, ja, genau. Ich glaube, es ist wirklich egal. Am Ende hat man Ziele gehabt in dem Jahr. Manche hat man erreicht, manche hat man nicht erreicht. Wir werden uns Ziele für nächstes Jahr setzen. Nicht alle werden wir erreichen, aber wir werden eine gute Zeit haben auf den Trails und auch
hier im Podcast.
Hinter dem Mikrofon.
Hinter dem Mikrofon.
Gut, kommen wir zum Trail Rookies 1x1, oder? Würde ich sagen.
Oh, ist schon wieder soweit. Ja, die Zeit ist schon vorangeschritten. Genau. Definitiv. Dann in diesem Sinne.
Drück aufs Knöpfchen.
Drücke ich aufs Knöpfchen und es geht los.
Du darfst aussuchen.
Ich darf aussuchen.
Letztes Mal hast du ja den Begriff W für Weihnachten reingeschmissen.
Und der Buchstabe lautet T.
T. T wie Deodor.
Wie Deodor, ja genau, wie der Frank gesagt.
Da haben wir ihn.
So, was haben wir denn?
Eine Menge.
Oh, wow. Es sind wirklich viele. Wahnsinn. Jetzt, doch, ich bin ein Freund von so extraordinären Begriffen. Und da haben wir jetzt genauso einen extraordinären. Etwas rauf. Ja, da, stopp, da war er. Traumläufe. Finde ich ein schöner Begriff. Den will ich doch jetzt einfach mal nehmen wollen. Ich finde, den kann man so verschieden interpretieren.
Okay.
Traumläufe. Also im ersten Moment habe ich mir gedacht, Traumläufe, laufe ich im Traum? Und dann im zweiten Moment habe ich mir gedacht, na gut, Traumläufe, das können ja auch Läufe sein, die ich gerne mal machen würde. Ich würde gerne auf beides eingehen wollen, weil ich glaube, das eine ist recht interessant, lässt so ein bisschen in die Psyche schauen, nämlich träume ich von Läufen tatsächlich? Also liege ich in der Nacht da und stelle mir vor, wie ich auf den Trails unterwegs bin. Und ja, mir passiert das tatsächlich. Also ich laufe in den Träumen. Also
und du schlafwandelst nicht. Wenn du aufwachst, bist du auch wirklich noch.
Habe ich dir erzählt, ich war als Kind Schlafwandler tatsächlich. Mhm. Also ist mir als Kind ist das passiert. Da gibt es die Geschichte, muss ich erzählen, weil die ist einfach zu herrlich. Ich habe meine Eltern mal so geschockt. Wir hatten ein Haus, ein Einfamilienhaus, wo die Kinderzimmer im zweiten Stock waren. Und meine Eltern waren beim Fernsehschauen eines Abends unten im Wohnzimmer, ganz ruhig, haben irgendeine Sendung angeschaut. Damals, ich glaube, es war schon Farbfernseher, aber Mono, also noch so diese Riesenfernseher standen dann dort. Ne? Und auf einmal kam ich offensichtlich runtergestürmt, habe den Fernseher ausgeschaltet, bin mit darauf in mein Zimmer und habe mich dort hinter den Vorhang gestellt. Und habe weitergeschlafen, im Stehen, hinterm Vorhang. Und meine Eltern waren total geschockt. Hatten überhaupt keine Ahnung, was da passiert ist.
Der Exorzist.
Sind mir dann hinterher und haben mich dann ins Bett zurückgebracht. Und ich habe keine Erinnerung an diese ganze Geschichte. Ich weiß auch beim besten Willen nicht, warum ich den Fernseher ausgeschaltet habe. Vielleicht habe ich beschlossen, dass es reichen würde für diesen Tag. Ich weiß es nicht. Aber das ist mir tatsächlich passiert. Nein, das wäre jetzt natürlich schlimm, wenn es so passieren würde, dass ich auf die Trails gehe und dort schlafe. Nein, aber ich habe natürlich manchmal Träume, wo ich mir dann vorstelle zu laufen und wo ich mir dann auch vorstelle, bestimmte Läufe zu machen. Also zum Beispiel, ich träume davon, hier bei uns auf die Gieslifluh zu gehen. Und am nächsten Tag mache ich das dann aber auch einfach, weil man gedacht habe, hey, das war jetzt irgendwie so cool. Da habe ich geträumt davon, ich gehe jetzt darauf. Das kann also schon mal passieren bei mir, dass so ein Lauf geprägt wird von der Nacht davor, wie auch immer.
Okay.
Das ist so der erste Gedanke gewesen. Was assoziierst du mit dem Begriff?
Also nicht das.
Nicht das?
Nein, das ist mein erster Gedanke war tatsächlich Traum, Wunschlauf. Mhm. Wo willst du unbedingt mal laufen? Was wäre für dich der größte Traum? Oder vielleicht hast du ihn auch schon erlebt, aber in echt. So habe ich es jetzt interpretiert. Aber vielleicht nochmal ganz kurz auf das zurückzukommen. Vom Traillaufen selber habe ich bewusst, also man erinnert sich ja nicht an jeden Traum. Aber ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern, dass ich geträumt hätte, auf den Trails zu laufen. Ich kenne eher so dieses Weglaufen, Angst haben, vor irgendwas davonlaufen und du merkst, du kommst nicht vorwärts. Deine Knie sind weich und das Ding kommt immer näher. Aber das hat jetzt nichts mit Traumlauf zu tun. Das ist eher so Traum-Albtraum. Albtraum wegrennen, was nicht funktioniert. Deswegen, da habe ich keine Assoziation. Was ich aber habe, so dieses mir vorstellen, gewisse schöne Situationen, das ist so dieses, wenn ich in meinen Kopf positive Gedanken hole, wie wird es sein, wenn ich dann finische zum Beispiel. Also, ist jetzt vielleicht ein bisschen arg weit hergeholt, aber als ich damals noch rein auf der Straße unterwegs war und für meinen ersten Sub-3-Marathon trainiert habe und ich wollte unbedingt diese 3-Stunden-Schallmauer brechen bei einem Straßenmarathon. Habe ich damals 12 Wochen intensiv oder 8 Wochen intensiv auf dem Hamburg-Marathon trainiert und ich habe mir immer wieder in meinem Kopf in diesen 8 oder 10 Wochen, ich kann ja nicht mehr sagen, wie lang das Training war, habe ich mir, oder 12 Wochen waren es genau, ich habe mir in diesen 12 Wochen immer wieder so, wenn ich so vorm Einschlafen war oder wenn ich ruhig auf dem Sofa lag, habe ich mir so vorgestellt, wie der Moment sein wird, wenn ich um die Kurve komme, die letzten 200 Meter auf diese Finisher-Linie zulaufe und die 3 Stunden geknackt habe. Und das hat mich so emotional so berührt und auch so motiviert, auch das Training durchzuziehen. Aber eben dann auch während des Laufs hat mir einfach die Kraft gegeben und hat am Ende dann ja auch mit einer 2,57 recht klar funktioniert unter 3 Stunden. Das war jetzt aber nicht ein echter Traum, sondern das war so
eher so
Vorstellungskraft,
sag ich mal. Vorstellungskraft, ja.
Genau. Aber jetzt so Traumlauf, wenn wir jetzt nochmal auf den Punkt kommen. Oder wie hieß der Begriff jetzt? Traumlauf, haben wir gesagt, ne?
Genau. Traumlauf, ja.
Traumlauf. Ich glaube, wir hatten es schon mal in der Episode, vielleicht unter dem anderen Begriff. Ich würde unbedingt gerne mal den Hard Rock laufen. Das Ganze drumherum. Aber es gibt da mehrere Traumläufe inzwischen. Mir gefällt so diese ganze amerikanische Ultraszene recht gut. Auch ein Javelina 100 mit der Party in der Wüste. Auch der Western States. Das sind alles so, ich glaube generell kann man sagen, an einem richtig coolen amerikanischen Trail-Format hätte ich einfach mal Bock, ob es Lateral ist, ob es der JFK 50 ist. Ich glaube, das sind so Dinge, die ich mal gerne erleben möchte. Also diese Atmosphäre, die Stimmung, die Community dort, das wäre so mein Ding. Was so, wenn ich so über was privat, wenn es jetzt heißt UTMB oder das, ich glaube, dann bin ich schon eher auf dieser amerikanischen Trail-Ultra-Szene, weil es einfach nochmal ein ganz anderes Miteinander ist, glaube ich. Das würde ich gerne erleben.
Aber du würdest, also Traumlauf wäre der für dich jetzt im Rahmen von einem Wettbewerb sozusagen
dann. Ja, ja. So, es ist jetzt mein erster Gedanke war genau das. Ich habe direkt an Events gedacht.
Das finde ich spannend. Also wenn ich so einen Traumlauf benennen dürfte bei mir, dann wäre es auch in Amerika tatsächlich, ich denke dasselbe, aber nicht im Rahmen von Wettbewerb, sondern ich würde gern einen von diesen, wie nennt sich's, Triple Crown Wanderwegen in den USA machen. Also Ich finde es immer total spannend. Ich verfolge da auf Instagram immer Leute, die sowas tun. Eine Bekannte von uns hat ja vor kurzem, ich glaube, letztes Jahr war das, den Pacific Crest Trail gemacht. Müsste jetzt, glaube ich, lügen, wenn es so wäre, aber.
Maya,
genau. Mhm. Schöne Grüße an dieser Stelle. Sie hat ja auch dieses Jahr noch was ganz, ganz Tolles gemacht, mit dem Belo länger unterwegs gewesen. Und ich find das extrem toll, der Gedanke, da wochenlang auch die Zeit zu haben, wochenlang sich auf diesem Trail zu bewegen und dort die Distanz hinter sich zu bringen. Das finde ich einfach extrem spannend. Würde mich total reizen. Wird wahrscheinlich auf ewigen Traum bleiben, allein schon aus Zeitgründen. Aber das wäre jetzt, wenn es um einen Traumlauf geht, definitiv mein Traumlauf. Einer von diesen dreien. Und wenn ich die Chance hätte.
Mir fallen jetzt gerade nur zwei ein. Was meinen die, das ist ja der dritte? Also
Pacific Crest Trail, also PCT, dann Appalachian Trail und den Continental Divide Trail.
Ah, den kenne ich gar nicht. Okay.
Das sind so diese
Reihen.
Der Continental Divide, der ist, das steht ja für Hauptwasserscheideweg, ist 5000 Kilometer und läuft entlang der nordamerikanischen kontinentalen Wasserscheide, eben von der mexikanischen bis zur kanadischen Grenze. Ist so im letzten Dreiviertel auf der linken Seite.
Okay.
Finden wir den.
Also noch ein bisschen östlicher als der PCT.
Ja.
Okay. Ja, spannend.
Also östlicher, ja genau. Östlicher, ja. Mhm. Aber das wäre so der Traumlauf.
Okay.
Ja, einer von denen.
Sehr cool.
So, damit hat sich's ausgeträumt für heute.
Genau.
Würde ich fast sagen, es sei denn, du hättest noch was zu ergänzen.
Nichts weiter zu ergänzen. Alles gut. Wunschlos glücklich.
Dann, und das darf ich an dieser Stelle, wünsche ich dir und euch da draußen, ich tue es jetzt trotzdem, wünsche euch einen guten Rutsch. Ich weiß, dass ihr das hören werdet, wenn ihr schon rübergerutscht seid. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gutes neues Jahr nochmal und hoffe, dass ihr gut rübergerutscht sein werdet. Mir persönlich wünsche ich jetzt eine gute und erholsame Nacht, zumindest Schlafphase morgen. Und ja, bis bald. Keep on running.
Genau. Bleibt gesund. Alles Gute. Ciao zusammen.